Jürgen, bist du bereit, mit mir auf den Berg hinter dem abgerissenen Studio zu klettern, um eine alte Schauspiellegende zu treffen?
Ja, bin ich sogar wirklich.
Perfekt. Wir haben uns für euch, ja, auch für uns, Millennium Actress angeschaut. Ich glaube, für Julian war es das erste Mal. Ich habe den Film schon eins, zweimal gesehen. Genau, und damit als weiterer Eintrag in unsere Satoshi Kon-Reihe wollen wir auch mit euch darüber sprechen.
Ja, ich habe, glaube ich, schon im Podcast gesagt, dass ich es ein bisschen schade fand, dass ich verpasst habe, als der wieder ins Kino kam. Weshalb ich ihn damals vor, glaube ich, 2, 3 Jahren nicht geschaut habe, war so ein bisschen, weil ich, glaube ich, zuerst halt Perfect Blue, dann Millennium Actress und die anderen zwei hatte ich ja schon zufällig irgendwie davor gesehen. Da gibt es also auch schon Folgen, wo die auch dabei sind. Also Paprika und Tokyo God war das. Aber natürlich jetzt so als letzter Satoshi Kon Film, nicht Werk, da fehlt mir noch eins, hatte ich schon Bock drauf und habe mich dann gefreut, dass du gesagt hast, ja, okay, lass mal das jetzt anschauen.
Ja, genau, mit dem Abschluss unserer Ghibli-Reihe wollen wir ja jetzt auch so langsam mal schauen, dass die Satoshi Kon-Reihe abgeschlossen ist.
Ist ja nicht so
Und
lange, leider.
ja, leider nicht. Aber genau, da habe ich mir gedacht, das ist doch ein schöner Zeitpunkt, um Millennium Actress nochmal zu schauen. Ich habe gehört, du hast letzte Woche auch Perfect Blue lustigerweise nochmal geschaut.
Ja, also war jetzt meine Satoshi Kon Woche. Das habe ich mir jetzt nicht entgehen lassen, auch wenn jetzt Perfect Blue nicht so weit zurücklag, weil jetzt ja auch nochmal mit der 4K-Restaurierung im Kino war. Habe ich gesagt, schaue ich mir den an. Und welch Zufall, Lukas will jetzt auch noch Millennium Actress schauen. Das heißt, vielleicht kann man da vergleichend was machen, was in den 6 Jahren, 5 Jahren, 4 Jahren, so ganz sicher, wann jetzt genau der Film irgendwie fertig rauskam, wie auch immer. Ob es da Entwicklung gab. Dinge gleich sind. Mal schauen.
Okay, dann würde ich sogar fast sagen, lass uns direkt reinstarten. Wie waren deine Erwartungen, bevor du in den Film reingegangen bist? Weil für dich war es ja komplett neu.
Ja, ich hatte richtig Lust drauf, weil vom Thema her, auch so was man vielleicht mal mitbekommen hat, dass es auch um Film geht, also weil auch Millennium Actress, das heißt eine Schauspielerin. Und wenn man denn jetzt auch schon Satoshi Kon Filme gesehen hat, was ich ja gemacht habe, gerade dann natürlich Paprika und Perfect Blue, wo er ja da auch so ein bisschen mit Realität und Fiktion spielt, da war dann schon die Erwartung natürlich groß, weil das bietet sich ja perfekt an, dass man vielleicht nicht weiß, was jetzt Film ist oder was Realität oder wie auch immer. Das heißt, da war ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Hat sich ja auch natürlich dann teilweise bewahrheitet, richtig so. Und ja, einfach weil auch Satoshi Kon so an sich natürlich ein bisschen, ich sag mal, nicht so krass Anime-eske Filme macht, wie man jetzt einfach so klischeemäßig das denkt. Hat natürlich auch wieder Bock, weil so viele von den Filmen gibt's nicht. Da muss man dann irgendwie letzten 40 Jahre auch alte Filme schauen. Und dann geht natürlich auch einem langsam so das Material aus. Darum hatte ich da schon Bock drauf. Und auch Erwartungen.
Ja gut, gerade was du sagst mit, man weiß dann nicht richtig, was Film ist und was Realität ist, hat er ja in, ich will jetzt wahrscheinlich schon Paprika sagen, in Perfect Blue schon gezeigt. Natürlich in Millennium Actress ist das ein anderer Winkel, während in Perfect Blue natürlich so ein bisschen der Kontrollverlust im Fokus steht, dadurch, dass du nicht mehr weißt, was echt ist und was nicht, habe ich hier eher das Gefühl gehabt, das ist ja ein narratives Werkzeug, weil wir sollen ja, es gibt ja mehrere Hinweise in dem Film, dass wir es eher so sehen sollen, wie Chieko erzählt ihre Lebensgeschichte und gerade die beiden, der Dokumentarfilmer und sein Kameramann, sind dann mit dabei und sie erzählt es so lebhaft, dass sie mit reingezogen werden, übernehmen dann ja auch Rollen in den Filmen und die Filme verschmelzen mit dem echten Leben. Natürlich so ein bisschen auch mit in der Wahrnehmung, weil ich glaube, das ist auch einfach was, was viele Kreative kennen oder kennenlernen, dass wenn sie an einem Projekt arbeiten, dass es sich so ein bisschen mit dem Privatleben verzweigt und gerade Chiyako sagt ja sogar am Anfang, ja, also ich habe den Film nur angenommen, weil ich in die Manchurei wollte und der spielt eben dort.
Ja, also vielleicht auch kurzer Umriss, du hast es ja schon angesprochen, geht darum, um die Schauspielerin Kyoko, die jetzt mit 70 besucht wird von einem Dokumentarteam,
Genau, von
Filmteam und dann genau das Gimmick mit reinspielt, dass sie jetzt danach erzählt, so ein bisschen ihre Lebensgeschichte, aber innerhalb ihrer Filme. Das heißt, man weiß nicht ganz, okay, ist es jetzt gerade ihr Film oder die Sachen, die gerade erzählt werden, ihr Privatleben. Und ich würde es jetzt auch so ein bisschen bezeichnen, vielleicht, ich habe jetzt natürlich die Serie noch nicht gesehen, aber von den Filmen her, das ist vielleicht der persönlichste Film, weil hier speziell eine Person im Fokus steht und deren Geschichte erzählt wird. Also wenn wir jetzt mit Perfect Blue vielleicht ein bisschen vergleichen, da ist dann, sage ich mal, eher so ein bisschen leicht der Plot im Vordergrund, dass halt dieses Psycho-Thriller-Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es um einen Charakter geht. Und bei den anderen, gerade natürlich Tokyo Godfathers, haben wir einen Ensemble-Cast, so ein bisschen. Also
ich kann dir Leute. Auch schon mal vorwegnehmen. Ich weiß auch, bei Paranoia Agent, das, was dir noch fehlt, willst du auch eher sagen, es geht mehr um die Stadt oder um die Gesellschaft als um eine einzelne Figur. Deswegen auf jeden Fall, Chiyoko ist schon der Satoshi Kon-Protagonist, wo wir am nächsten dran sind.
Genau. Das Ganze, das halt dann unser Dokumentarfilm, also ich weiß nicht, wird der immer Tachibana genannt und Ida.
Ja, Genya.
Ja, Genya und Kyoji. Ja.
Dass
die beiden dann in den Film irgendwie auftreten, erstmal normal, dass sie einfach so, wie als ob sie das Ganze filmen würden und so ein bisschen stalkerisch, aber dann auch in die Rollen mit reintreten. Das heißt, dass dann auch so ein bisschen, sehen wir auch so danach, dass es so wirkt, als ob dann Genya im Gespräch mit Chiyoko so ein bisschen mit reinspielt, aber dann halt auch in dieser Erzählung von dem angeblichen Film dann irgendwie auch da eine Rolle mit drin ist. Ich will noch kurz sagen, ich bin, glaube ich, nicht japanisch genug, aber auch vielleicht ein bisschen nicht gebildet genug, um den Film hundertprozentig wertschätzen zu können. Weil garantiert, ich habe auch mal kurz reingeschaut, ich wollte natürlich möglichst unbefleckt reingehen, da ich noch keine Analysen und so weiter angeschaut habe. Aber also die Filme, die Schauspielerin, auch theoretisch der eine Regisseur, der sie dann mehr oder weniger irgendwann mal heiratet, ist alles aus der japanischen Mediengeschichte. Die gibt es irgendwie so alle, also Referenzen, Personen so ein bisschen etc. Und da kann ich jetzt nicht so krass nachvollziehen, was jetzt da irgendwie eine krasse Referenz ist oder so. Und mit Bildung habe ich gemeint, ich muss danach nochmal wirklich schauen, okay, Manjurei, was genau war das jetzt nochmal? Ich habe so gedacht, irgendwie Manjurei, das war doch irgendwas Russlandmäßiges, weil man weiß ja auch, dass Russland, Japan. Ja, schon so ein bisschen, aber jetzt halt, okay, das Ganze mit vom Zweiten Weltkrieg, Japan, China, habe ich mir nochmal kurz reingelesen. Weil es gab auch irgendwie so einmal eine Szene, da ging es dann, glaube ich, auch um den 36er irgendwie Manchurei-Krieg, wie auch immer, wo ein Chiyoko sagt, dass irgendwie Krieg Japan, aber dann geht's auch, oder dann läuft's auch gut oder geht's gut oder so weiter. Und ich habe mir so das Gänse-Meme vorgestellt. Ja, Chiyoko, wem geht's gut? Wem geht's gut? Ich habe eher zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es vielleicht Zweiter Weltkrieg ist, aber genau. Das war so ein bisschen, okay,
ja, Manchurei, der Zweite Weltkrieg. Genau, ist ja das. Kommt ja dann auch nochmal vor.
Ja, genau. Also das ja, spielt ja so alles so ab den 20ern. Und natürlich die Filmgeneration, so ein bisschen Referenz. Also wenn man halt japanische Medien geschaut hat, bei uns jetzt, also bei mir zumindest größtenteils Anime, bei dir noch ein bisschen an sich auch japanisch, die Ären, also die Äras, die so dargestellt werden, hat man so grob so ein bisschen im Kopf oder schon mal gesehen. So manchmal kann man es nicht hundertprozentig zuordnen, was jetzt genau ist, aber du weißt, dass es irgendwie so eine distinkte Ära war, dass du schon mal auf jeden Fall Sachen in diesem Setting gesehen hast, was natürlich auch ganz cool war.
Ich muss auch gerade sagen, der Anfang vom Film, wo wir diese Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sehen, finde ich unglaublich spannend, gerade weil da viel westliche Kleidung und so weiter eingeführt wurde, auch westliche Werte, bisschen Imperialismus, was natürlich für Japan insgesamt nicht so gut war, aber generell die Fashion von der Zeit, die Technik von der Zeit, das ist alles sehr, sehr cool. Wie der Wind sich hebt, spielt ja auch in dem Zeitraum auch da sehr cool, sehr, sehr schön.
Genau. Und dann so eines der großen inhaltlichen Leitfäden ist Chiyokos Sehnsucht, Liebe zu diesem Manchurei-Rebellen, den sie am Anfang kennenlernt.
Der Mann mit dem Schlüssel.
Genau, mit dem Schlüssel. Was sich auch so durch die ganzen Filme zieht, mit auch wiederkehrenden Charakteren, die natürlich teilweise Schauspieler sind, teilweise anscheinend nicht, was wir am Schluss mit dem Herrn mit der Narbe so ein bisschen mitbekommen, dass er dann doch nicht ganz.
Die Szene, die sich ja, ich glaube, zweimal in voller Länge wiederholt, ist die Introduction zwischen dem Mann mit dem Schlüssel und Chieko. Er stolpert in sie rein, sie fällt zu Boden, er hilft ihr auf, entschuldigt sich und dann kommt eben der Mann mit der Narbe, fragt wo, also der Mann mit dem Schlüssel rennt weg, weil er den Mann mit der Narbe bekommen hat. Der Mann mit der Narbe fragt, wo ist er hingerannt? Chieko zögert und zeigt ihm dann die falsche Richtung. Ich finde es sehr interessant, dass das, als das das zweite Mal wiederholt wurde, eben auch sie nochmal gezögert hat. Und ich fand es eigentlich noch besser, als es später im Film eine Szene gibt, wo sie auch angerempelt wird und umfällt, sich schon nach dem Mann mit dem Schlüssel umdreht und es einfach irgendjemand anders ist. Weil der Film eben diese Zyklen immer wieder einführt. Der böse Geist kommt ja auch in Zyklen immer wieder und verschiedene andere Dinge wiederholen sich einfach auch. Und dass da dann dieser Loop gebrochen wird und sie dann auch merkt, okay, es wird schwierig, beziehungsweise sie weiß nicht, ob es ihn überhaupt noch gibt, aber möchte daran festhalten.
Also, die Filme waren ganz schön Plot Recycling.
Ja, es ist ein bisschen Plot Recycling, aber es stellt halt eben auch die Rollen dar, die die anderen Figuren in ihrem Leben haben. Gerade Aiko ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, die in den Filmen eher immer eine antagonistische Rolle einnimmt und dann auch in Chiakos Leben. Und wir kommen ja dann auch den Grund von ihr genannt. Zum einen, warum sie immer diese älteren Frauen spielt, diese eher antagonistischen Rollen. Und dass das eben auch der Grund ist, warum sie Chieko sowieso ein bisschen antagonistisch gegenübersteht, weil sie eben neidisch ist, dass Chieko die ganzen jungen Rollen bekommt und die Protagonistin und gegen die sie immer vorgehen muss.
Ja, also ich habe natürlich gemeint, also metamäßig macht es ja alles Sinn, das ist ja für den Film so gemacht, aber wenn man in Universe wäre und dann die ganzen Chiyoko-Filme sehen würde, würde ich schon auch als Zuschauer
Ja,
denken, nochmal?
auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn du dir die Filmgeschichte anschaust. Viele Schauspieler wurden einfach getypecastet und haben immer wieder dieselben Filme gemacht. Das hat bei den Western schon angefangen. Die 80er-Actionfilme sind, glaube ich, auch ein sehr geläufiges Beispiel, wo die Leute immer wieder dieselbe Rolle gespielt haben, praktisch. Und heutzutage hat es halt einfach die Form angenommen, dass sie tatsächlich immer wieder dieselbe Rolle spielen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Filmografie von Vin Diesel anschaut, da ist
Ja.
sehr viel Familie, sagen wir so.
Genau, aber ich wollte darauf eingehen, weil das sich dann natürlich durchgezogen hat über das Ganze, weil wir hatten ja schon gesagt, das ist halt sein Ding, Satoshi Kons Ding, dass er ja die Realität hier, Fiktion, den Film so ein bisschen alles vermischt. Was gehört jetzt was dazu? War das jetzt nur Film oder hat sie das wirklich erlebt? Als, glaube ich, in den ersten, ich weiß jetzt nicht, 20 Minuten oder sowas, es endet mit, als sie ja zum oder dem Zug nachrennt, hinfällt und dann Schnitt, okay, das war jetzt der Film, wo man sich dann erstmal zum ersten Mal im Film fragt, okay, war das jetzt real, diese Person, dieser Rebell, oder war das innerhalb des Films? Was ist da los? Langsam hat man natürlich gemerkt, als dann die Wiederholung kam, ah, okay, da macht es schon irgendwo Sinn. Und dann aber auch sowas, okay, wie Aiko, als es dann zur Mandschurei ging und so weiter, hast du schon so langsam gemerkt. Und das zieht sich ja über den ganzen Film durch, dass halt diese Übergänge zu den verschiedenen Epochen, zu den verschiedenen Filmen, Filmreihen von Chiyoko geht, dass man dann halt von dem Zug, der überfallen wird, in das Edo-Schloss zu Ninja, zu irgendwie 20er Jahre zu Meiji-Restauration, zu Ouran und so weiter, dass da immer so es zwischenrein manchmal Übergänge gibt, die halt auch echt toll gemacht sind. Manchmal natürlich auch einfach gibt es vorher nochmal kurz, dass man wieder in die Realität kommt und dann nochmal sieht, wie gerade das Gespräch funktioniert von der Dokumentation, aber es dann auch wieder weitergeht in irgendeine Art von Film. Genau. Und das war auf jeden Fall so der erste Magic Moment, den ich ganz gut fand. So war halt auf jeden Fall auch von der Regie ganz nett, wie dann kurz auch ihre Kindheit abgehandelt wurde, wo sie ja durch so Bilder rennt, sag ich mal. Was ja auch in die immer noch genutzt wurde.
Ich finde auch, es gibt, also das war so klar ihr erster Film und sie erzählt dann ja auch, wie sie aufbricht zum zweiten Film. Und in dem zweiten Film gibt es für mich eine komplette Schlüsselszene, wo sie sich nämlich, wo sie vom Regisseur eine Anweisung bekommt, sich zurückerinnert an diesen Mann und das dann eben mit ihm im Kopf spielt. Und da, das finde ich eine ganz wichtige Szene, weil man zum einen merkt, dass diese Person ihr wichtig ist, also dass das echt ist, ob sie ihn jetzt im Film während einem Dreh kennengelernt hat oder im echten Leben, ist an der Stelle dann auch schon gar nicht mehr so wirklich wichtig.
Gut, von den Figuren, Persönlichkeiten, inhaltlich, wir hatten ja schon gesagt, manche werden wiederholt, die spielen natürlich auch alle so ein bisschen mit rein, denke ich mal, als Metapher für halt Chiyoko Leben, so als Person. Du hast sie schon Eko genannt, die halt die ältere Schauspielerin ist und sich dann so ein bisschen auch getypecastet fühlt, aber auch so erzählt, dass sie irgendwie, dass Chiyoko durch ihren Traum jünger geblieben ist oder jünger bleibt, wie auch immer. Natürlich auch noch den bisschen schmierigen Regisseur, in Anführungsstrichen.
Das Wort bisschen an der
Ja, also
Stelle.
er wirkt halt nicht klassisch schmierig, weil man ja auch zuerst gedacht hat, dass es nur Eko war, die halt den Schlüssel so versteckt hat, aber dann man ja erfährt, dass es auch an ihm lag, dass er es gemacht hat.
Ja, wo man auch sagen muss, da das Bühnenbild und diese Diorama-Bühne, die dann zwischendrin auftaucht, wo man sich dann wirklich fragt, okay, das ist, glaube ich, weder, also an dem Punkt sind wir bei weder Film noch Realität. Es ist einfach eine komplette Vermischung davon, weil Eiko nimmt ihr in der Realität diesen Schlüssel weg in dem Arbeitszimmer von dem Regisseur, was ein real existierender Ort ja offensichtlich ist. Der Regisseur ist nicht unbedingt selbst in seinem Film die Hauptrolle. Und da verschwimmt so ein bisschen, was ist Film, was ist Realität in die andere Richtung. Weil wir hatten viele Dinge, von denen wir angenommen haben, die sind real, wo es dann in einen Film übergeht. Hier wissen wir, es ist real und schauen dann in ein Bühnenbild und wissen, okay, es war aber trotzdem real, was so die Grenzen noch weiter verschwimmen lässt, auch rückwirkend, auch wo wir dann wirklich nochmal zurückdenken an die Szene, wo sie dem Zug im Bahnhof hinterhergelaufen ist, nachdem dann Schnitt gerufen wurde. So ähnlich ist es eben auch mit diesem Bühnenbild, wo Schnitt gerufen wird in einer durchaus realen Situation.
Ja.
Also wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass so Sachen dann wirklich nicht real waren.
Genau, da haben wir dann auch kurz danach auch noch die längste Realszene zum Ende des Films, bis dann nochmal zum ganz Ende des Films geht, wo natürlich sie nochmal konfrontiert wird mit dem Mann mit der Narbe, der anscheinend dann irgendwie in der Mandschurei war und dann auch einen Brief von dem Mann mit dem Schlüssel gebracht hat, wie auch immer, und wir auch erst später erfahren haben, was überhaupt drin stand. Oder nee, das haben wir, glaube ich, gar nicht erfahren, aber erfahren, was noch mit dem Mann mit dem Schlüssel auf sich hatte am Schluss. Die Figur von dem bösen Geist hatte ich noch zwischendrin gedacht, dass es vielleicht nochmal irgendwie mit reinspielt in die Haushälterin, weil die auch mal so ein, zweimal so ein bisschen böse geguckt hat. Und dass die vielleicht nochmal die Persona davon in Anführungsstrichen sein sollte, aber die war natürlich so die am meisten metaphorische Figur, wo Chiyoko sie oft gesehen hat.
Wir sehen es ja am Ende im Spiegel, dass das tatsächlich eine Vision ihrer Zukunft ist, mehr oder weniger, also ihres zukünftigen Selbst, sie, die auf ihr Leben zurückschaut. Und da passt ja auch gerade dieses: Ich liebe niemanden so sehr wie dich, ich hasse niemanden so sehr wie dich. Spielt da ja auch ein bisschen rein, weil es sind eben die komplexen Gefühle, die Chiako hat, die zum einen so ein bisschen das Gefühl hat, ihr Leben verspielt zu haben, weil sie eben auf diesen einen Mann setzt, den sie nie getroffen, nie wieder getroffen hat, aber die eben auch zurückblickt und sagt, okay, da habe ich mich was getraut, da habe ich diese Tichy-Szene, ja, ich bin nur auf den Film mit, weil es in der Mandschurei gedreht wird. Und generell, dieser ganze Rückblick ist ja doch eher positiv und sie scheint ja ein eher schönes Leben gehabt zu haben. Genau. Und dann eben dieser missgünstige Blick zurück, wo man sich dann doch denkt, Mann, war ich früher blöd.
Und da war auch, da hat auch wieder so ein Aspekt reingespielt, wo ich ja gesagt habe, dass ich nicht japanisch bin oder auch in dem Sinne vielleicht auch nicht so gebildet, weil ich nicht so weiß. Da, als die Figur eingeführt wird im Geist, sagt sie auch, dass sie sie für 1000 Jahre verflucht, was ja auch hier mit Millennium Actress ist. Und da habe ich mich auch dann später dran zurückerinnert, dass ja auch in der neuesten Oshinoko-Staffel gab es einen Charakter, die gesagt hat, sie will Schauspielerin sein, indem man sich noch in den nächsten 100 Jahren erinnert oder wie auch immer das war. Und da war ich auch nicht, ob das vielleicht so ein japanisches Ding ist, dass es da irgendwie so einen, ich will nicht sagen Sprichwort, aber dass irgendwie Schauspieler für
Ja,
1000 Jahre, Unterhalter für 1000 Jahre, für 100 Jahre, dass da irgendwie so ein Ding ist.
ich glaube, das ist schon eher ein generelles Ding.
Okay.
Gerade 100 und 1000 sind Zahlen, die man da ganz gerne mal durch den Raum wirft. Im Japanischen tatsächlich interessanterweise auch 10.000, weil 10.000 auch nochmal ein eigenes Wort hat und nicht einfach 10 mal 1000 ist. Deswegen wird es auch manchmal verwendet. Genau, aber ich glaube, einen großen Zeitraum zu nennen und dann 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre zu sagen, ist, glaube ich, eher so ein generelles menschliches Ding.
Okay.
So 100 ist die Zeit, die kannst du dir gerade noch so vorstellen. Ich kann mir gerade noch so vorstellen, 100 Jahre alt zu werden. 1000 ist schon absolut unverständlich und eine Larger-than-life-Nummer, denke ich. Ich
Ja.
glaube, das ist einfach sehr menschlich, die Zahlen so zu setzen.
Ja, ich war mir halt nicht sicher, ob vielleicht eine Referenz, ob das jetzt so ein Japan-Ding ist, weil irgendwie eine Person wurde mal so benannt und das hat sich dann so etabliert. Darum. Aber war dann ganz auch interessant, als die 1000 Jahre gefallen sind, dass natürlich der Millennium Actress nicht ums Millennium geht, sondern halt um diese 1000 Jahre. Das heißt, weil der Film ja Anfang der 2000er hätte ja sein können, dass es damit auch was zu tun hat, dass es von dem
Ja.
19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert irgendwie sowas. Aber nee, das sind die 1000 Jahre. Genau. Jetzt so kurz mal überlegen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Negativpunkte. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon anbringen wollen.
Moment, ich würde gerne noch über Genya kurz reden, über den Dokumentarfilmer. Weil ich finde seine Rolle tatsächlich sehr interessant, weil er ist im Verlauf des Films, wird er zu Anfang eben in einige Rollen eingeführt, wo ich auch sagen muss, ich nehme an, aber das ist eher so meine Theorie, dass er tritt ja zum ersten Mal in dem Samurai-Film auf, wo er Chieko eben rettet. Und ich glaube, das könnte der erste Film sein, den er von ihr gesehen hat, weil er zum einen vorher nicht auftaucht, zum anderen könnte es jahreszeittechnisch ganz gut passen, dass er eben als Kind mit diesen Samurai-Filmen aufgewachsen ist und es ihn deswegen so ein bisschen auch zum Film verschlagen hat. Aber das ist eher so meine Theorie. Im Film gibt es, glaube ich, nicht genug, um das zu stützen. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben die Rollen, die Menschen in ihrem Leben einnehmen, in den Filmen etabliert werden. Und Genya ist eben diese Person, die Chieko immer wieder unterstützt, immer wieder rettet. Und das sehen wir da. Er rettet sie in dem Film. Später rettet er sie, indem er den Schlüssel findet. Und noch später rettet er sie ja tatsächlich von dem einstürzenden Setbild. Und auch in der Jetztzeit vom Film rettet er ihr Seelenheil in Anführungszeichen, indem er ihr den Schlüssel zurückbringt und sie in ihren letzten Stunden begleitet, nochmal durch ihr ganzes Leben durchgeht und ihr so ein bisschen den "Du bist die Person, die ich am allermeisten liebe" Teil vom bösen Geist zeigt, eben nochmal durchzuiterieren, dass sie auf ihrem Weg ja Spaß hatte, Freunde getroffen hat, erfolgreich war und dass das ja auch alles einen gewissen Wert hat. Genau. Deswegen an der Stelle Genya auch sehr, sehr schön in den Film eingearbeitet. Und der Mann mit der Narbe, den hast du ja vorhin schon mal erwähnt, der ja tatsächlich neben Aiko und vielleicht dem Regisseur die große antagonistische Kraft in dem Film ist, die Person, die ja ihren Geliebten auf Abstand hält, indem er eben ihn als Rebell verfolgt. Und dann später auch foltert. Und dann, wie wir final lernen, Chiako übrigens nicht, es wurde ihr nicht gesagt, dass der Mann mit der Narbe natürlich auch während der Folter den Geliebten getötet hat. Oder indirekt getötet hat. Ja, bei Folter. Ja. Ihr wisst schon, was das bedeutet. Ja, aber natürlich auch eine gewisse Redemption erfährt als die Person, die dann doch sagt, es tut mir unfassbar leid, was ich früher angerichtet habe. Hier, diesen Brief sollte ich dir geben. Es tut mir leid, dass es spät kommt, etc. Und auch wirklich die allertiefste Verbeugung. Und er bleibt auch in dieser Verbeugung, also als Chiako schon lange die Szene verlassen hat. Er sieht zu dem Zeitpunkt auch wirklich aus wie jemand, der vom Leben gezeichnet ist, mit einem klares Auge. Die Narbe, die er natürlich sowieso schon hatte, und er sieht auch ein bisschen aus wie ein Vagabund, wie jemand, der umherstreift, um für seine Taten dann eben Reue zu zeigen. Auch ein sehr interessanter Charakter, obwohl er, glaube ich, in 4 Szenen oder so auftaucht.
Also, du hast jetzt ja schon kurz mal Genya erwähnt. Ich wollte dich nicht gleich unterbrechen, aber Genya und Kyoji, deren Rolle in dem Ganzen.
Beauty ist einfach nur Comic Relief.
Ja,
Also,
genau. Ja.
anders kann man es nicht sagen.
Genya
Er hat
ja auch
auch
ein
sonst
bisschen.
keinen Place in der Story.
Richtig, weil als es schon angefangen hat und die dann als Dokumentarfilme mit drin waren, da war ich schon ein bisschen skeptisch. Da war ich schon so, okay, das gefällt mir, glaube ich, gerade gar nicht so gut. Und es hat sich leider auch so ein bisschen durchgezogen. Du hast ja schon gesagt, Kyoji ist halt dann der Comic Relief, Genya natürlich auch ein bisschen. Und dann, als sie ja dann zeigen, okay, also es wurde ja schon ein bisschen vorgestellt, dass irgendwie Genya anscheinend kennt den Regisseur und er ist ja so Fanboy. Aber auch als der Reveal dann kam, was seine Rolle so in dem Ganzen war, war mir alles ein bisschen egal. Also das war einfach für mich ein bisschen überschüssiges Fett, was halt versucht wurde, so als wir brauchen jetzt jemanden externen, der das Ganze so mitzieht. Und
Der
das
Film
fand
hat eine Laufzeit von 86 Minuten, also überschüssig in dem Fall,
ja,
weiß nicht.
das
Ist
genau
ein
deswegen.
sehr stringent erzählter Film.
Ja, darum finde ich es halt so ein bisschen schade, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, so ja, nee, wenn die halt irgendwie drin vorkommen, ich habe gar keinen Bock auf euch gerade. Und es tut mir ein bisschen leid und gerade auch so.
Ich kann dir ehrlich sagen, beim ersten Schauen hatte ich dasselbe Problem. Fand ich auch die beiden. Ja, fehl am Platz. Aber gerade mit dem Wissen und wie sympathisch die Figuren ja dann auch im Laufe des Films werden, hatte ich beim zweiten Schauen schon nicht mehr so das Gefühl. Und als wir den zusammengeschaut haben, habe ich dann gedacht, ah ja, Genia, mein Mann.
Ja, auf jeden Fall, das war so ein bisschen am Anfang und es hat sich dann eigentlich großartig verbessert. Natürlich kommen dann nochmal die emotionale Szene am Schluss, als die beiden, speziell Genya, dann natürlich Abschied nimmt von Chiyoko. Das war natürlich nochmal ganz schön, aber das war so ein bisschen, hätte man, glaube ich, mehr mitmachen können. Das heißt, dass da, ich weiß nicht, irgendwie waren die mir dann zu einfach Comedic Relief. Ohne viel Persönlichkeit. Und es tut mir ein bisschen leid einfach. Und das Zweite ist so ein bisschen das Framing-Device von dem Ganzen. Das ist ja so, Anführungsstrichen, ich komme dann gleich drauf, natürlich werden wir noch mal kurz analysieren, aber dass es so als Liebesgeschichte geframed wird. Es wird ja auch schon so ein bisschen aufgegriffen im Film, dass wir die Mutterfigur haben, die sagt, du sollst eine Familie gründen, wo das natürlich dann aber dahingehend eher so, okay, einfach normale Familie und der Mann mit dem Schlüssel so als romantische Fantasie, die ja nicht in Erfüllung geht.
Ich glaube nämlich genau, das ist der Punkt, das hätte ich nämlich jetzt auch angebracht, dass das natürlich eine romantische Fantasie ist und dass es für Chieko ja schon ihr Character-defining Trait ist, dass sie daran festhält, an dieser romantischen Fantasie. Es wird ja auch immer wieder erwähnt, gerade das, was wir vorhin mit Aiko schon gesagt haben, dass sie neidisch ist, dass Chiekos Traum sie so jung hält. Das ist einfach ihr, ja, tatsächlich Fluch, auch von dem bösen Geist übertragen, dass sie eben ewig in den Flammen der Liebe brennt. Es ist absolut ein romantisches Konzept. Es ist nichts, was irgendeinen Fuß im Realismus hat. Ja, und
Ja.
auch übrigens keinen Fuß in der Tragik. Es hat nämlich ich finde, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass Chieko am Ende nicht weiß, was mit dem Mann mit dem Schlüssel ist. Es hält dieses romantische Bild am Ende nämlich noch fest, ohne zu sagen, ohne es in eine Tragik umzukehren und ihr zu sagen, hey, er ist schon seit 50 Jahren tot, du rennst die ganze Zeit in einem Schatten hinterher.
Ja, aber ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie hat es mich die ganze Zeit beim Film nicht abgeholt, da ich die ganze Zeit dachte, ey, Chiyoko, du hast etwas Besseres verdient. Du bist doch erfolgreich, mein Girl. Wieso musst du da so einen komischen Rebellen, als du 15 warst, noch hinterher träumen? Ich weiß nicht, irgendwie, gerade auch, weil das ja das Letzte ist, dass sie auch noch sagt, dann am Schluss in der Szene, dass sie ihn weiter suchen kann. Also, das ist ja so ein bisschen, darum Metapher vielleicht dafür, halt für diese Suche, für ihren Drive, dass sie halt das Ganze hatte und dann, als sie am Schluss dann mehr oder weniger durch den Brief vielleicht so leicht verloren hatte, weshalb sie auch aufgehört hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, mir das nicht so gut gefallen hat, dass es so die ganze Zeit durch
Ja.
den Film sich gezogen hat.
Wie gesagt, das ist halt so ein klassisches romantisches Bild von so einer Handlung. Ich verstehe es sehr gut. Wir haben uns als Jugendliche ja auch drüber lustig gemacht. Oh, Twilight, du hast einmal diesen heißen Vampirtyp gesehen und du weißt, das ist die Liebe fürs Leben. Man muss dafür alles opfern. Ja, hier finde ich es eben eher gut umgesetzt, weil es eben ein ganz klassisches Literaturbild auch ist, diese Sehnsucht auch einfach, dieses Ziel, dieser Traum, der zugegeben romantisch ist und dann ja auch im Endeffekt nicht in Erfüllung geht.
Ja, ich habe halt auch noch mal mich so selbst so innerlich befragt, okay, liegt es daran, dass ich einfach so denke, okay, muss heutzutage alles Powerfrau sein, das ist einfach so richtig klassisch sexistisch. Da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich mir jetzt das als männlichen Charakter vorstelle, fände ich das aber auch nicht gut, wenn er halt die ganze Zeit so irgendeiner Frau, die er halt mal mit 15 begegnet ist oder keine Ahnung was, ich weiß gerade, wie alt sie da war, vielleicht auch 18, kann auch sein, dass sie volljährig war, wie auch immer. Und irgendwie fände ich das auch, hätte ich auch nicht gut gefunden, weil es mir darum geht, dass halt der Charakter so ein
Ja, wie
bisschen.
gesagt, es ist auch einfach, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Ich möchte ja spezifisch nicht romantisch im Sinne von Liebesgeschichte, sondern wirklich im Sinne von literarischer Epoche ansprechen, weil eben genau das ist ja so ein Bild und klar, es wirkt 2002 auch schon antiquiert, aber ich finde, das passt sogar ganz gut da rein, weil es ist ein Konzept, wo man, glaube ich, in Japan in den 1920er Jahren viel mit anfangen konnte und was dann auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist an gewissen Punkten und dass Chieko eben noch so eine klassische Schauspielerin ist, die an diesem Bild noch festhält. Vielleicht ist das, also das ist meine große Verteidigung dafür, aber natürlich sehe ich auch, was du sagst, logisch macht es keinen Sinn, es macht in einer modernen Gesellschaft keinen Sinn, es ist ein sehr antiquiertes Bild, das stimmt alles. Ich möchte nur diese eine kleine Verteidigung entgegenbringen, dass es eben wahrscheinlich so gewollt war und in diese, sich irgendwo auch in diese Handlung und in diese, ja, Positionierung einfügt.
Ja, also eigentlich zur Thematik mag ich ja sogar recht gerne. Also ich bin ja auch der Romance-Typ, der auch mal gerne kitschige Sachen und so weiter schaut. Und ich weiß aber auch nicht so ganz, wieso mir das nicht so, also wieso ich das einfach bemerkt habe, dass ich die ganze Zeit dachte so ein bisschen, ja, Chiyoko, kannst du mal loslassen. Aber ich denke einfach, wie gesagt, das ist Framing-Device, speziell halt, um diese Suche so ein bisschen als Metapher zu zeigen. Müsste ich jetzt auch nochmal mir gesagt, wie gesagt, in Zukunft mir nochmal mehr Gedanken drüber machen. Ich freue mich auch schon, ein paar Video-Essays dazu zu lesen. Da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich schon ein paar jetzt in die Playlist getan. Das war jetzt einfach nur so ein Punkt, wo ich leider erwähnen muss, dass es mir halt so aufgefallen ist. Aber du hast, glaube ich, schon ganz gut erwähnt. Du hast den Film jetzt zum dritten Mal gesehen. Und nachdem ich dann bei den Credits
Dritten oder vierten
angekommen.
Mal vielleicht sogar, ich weiß
Viertes,
es nicht mehr ganz genau.
okay. Als ich zum Ende des Films bei den Credits angekommen bin, war ich so ein bisschen ambivalent, aber wo ich mir sehr sicher war, ich hab Bock auf einen Rewatch irgendwann. Also, das wird so ein Film sein, wird mir, glaube ich, beim Rewatchen wahrscheinlich auch besser gefallen. Also, ich weiß auch, was mich erwartet, als auch einfach so ein bisschen nochmal zu sehen und die Stärken, sich vielleicht auch mehr drauf zu konzentrieren. Da habe ich Lust drauf, mal so in einem Jährchen oder so, ist den vielleicht nochmal zu schauen oder halt vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen länger hin.
Ich habe es ja schon zwischendrin kurz angemerkt. Es gibt einfach Dinge, die sich beim Rewatchen in diesem Film auf jeden Fall verändern. Du hast eben eine deutlich metaphorischere Sicht auf die Handlung. Du hast ja jetzt schon gemerkt während dem Film, ah, okay. Figuren in den Filmen und in ihrem echten Leben sind so ein bisschen verbandelt und erfüllen eine bestimmte Rolle. Und wenn man da allein schon ein bisschen das Auge drauf hat, verändert sich, glaube ich, der Film schon extrem.
Ja, und Regie ist halt weiterhin mega geil. Also ich habe ja schon erwähnt, einfach die Übergänge, manchmal vielleicht ein paar Filmszenen, in Anführungsstrichen, also wo es in Filmen war, war vielleicht ein bisschen zu lang, sage ich mal so. Da hätte ich gern vielleicht nochmal eine andere Epoche eher gesehen. Da waren dann manche andere Sachen vielleicht zu kurz. Aber gerade wenn es von der einen zur nächsten ging oder halt so Sachen, wo du dann merkst, ah, okay, anscheinend das war jetzt Realität so ein bisschen mit reingemischt, das macht halt über den ganzen Film richtig Bock. Also das finde ich richtig super. Dazu kommt dann auch, dass hier von der Musik her, wenn man dann Paprika schon geschaut hatte, mal, auch wenn er danach kam, aber dass es halt Hirasawa Suzumu wieder gemacht hatte, der war jetzt anscheinend nur bei Paprika, bei der Serie und halt bei Millennium Actress, bei Satoshi Kon mit der Musik
Das
dabei.
hört man aber auch.
Ja.
Ich finde tatsächlich die Musik in den drei, also in Paranoia Agent, in Millennium Actress und in Paprika, sind tatsächlich die Musikstücke, die sich am meisten für mich nach Satoshi Kon anhören. Und hätte er länger gelebt, hätten die locker auch noch weiter zusammengearbeitet. Aber es passt halt auch einfach so gut in den Stil der Regie und in den Stil der Handlungen, die Satoshi Kon erzählt.
Ja, also Parade aus Paprika ist ja ein absoluter Banger, All-Time-Favorite, richtig geil. Und hier das erste Mal, wo es halt stark auffällt, ist halt, habe ich auch geguckt, das war jetzt, heißt glaube ich einfach Run. Der Soundtrack, das ist als zum ersten Mal vom, als hier auf dem Pferd Samurai-mäßig zur, ich glaube, Meiji-Restauration und dann gleich wieder irgendwie so Anfang 1920er auf dem Fahrrad, als dieser kurze Run passiert. Absolut großartig und natürlich dann finde ich ein bisschen schade, dass der Endsong nur in Credits spielt und nicht in irgendwie dem
Und
Film, weil der ist auch
im
gut.
Blu-ray-Menü.
Ja, genau, der ist halt so ein scheiß guter Song und wieso spielt er nicht irgendwie so, keine Ahnung, zum Ende hin, weiß ich nicht. Aber darum will ich auch kurz erwähnt haben, fand ich auch lustig, als ich geguckt habe, der hat nicht so viel Anime gemacht, was er noch gemacht hatte, ist Berserk-Soundtrack, unter anderem ist er auch fürs Guts-Theme
Ganz
verantwortlich.
ehrlich, das hörst du sofort. Bevor ich die Berserk-Serie von damals geschaut habe, immer wenn ich Guts-Theme gehört habe, habe ich gedacht, hättest es doch aus Paranoia Agent. Das ist doch. Warum benutzt jetzt der das? Ich dachte, das ist gar nicht so super bekannt. Bis ich dann irgendwann Berserk geschaut habe und gedacht habe: Oh! Aha!
Ja,
Now I
also
get it!
richtig. Ist auch dieses Elektronische ist halt einfach alles ganz geil. Also wirklich super. Leider nicht auf Streamingdiensten verfügbar. Das heißt, man muss auf YouTube zurückgreifen. Oder ich weiß gar nicht, ob man sich die CD hier irgendwie kaufen kann. Ob es geht. Vielleicht CD Japan oder sowas auf der Seite. Guter Banger. Und ich hätte jetzt noch eine Frage so ein bisschen an dich, Lukas.
Ja, ich würde ganz gerne auch noch eine Sache erwähnen. Und zwar, ich fand das total sympathisch, als du am Anfang vom Film gesagt hast, boah ja, ich habe mich, glaube ich, auch schon ein bisschen spoilern lassen. Ich weiß, dass der Film im Weltraum endet. Und der Film startet ja mit diesem Raketenstart. Und ich dachte so, nun, wenn du wüsstest.
Ist richtig.
Weil
Ich muss mich
er
kurz.
startet und er endet natürlich auch mit diesem letzten Film. Der Start ist natürlich, wo Genya diese Szene sieht und das anfängt zu beben, wenn die Rakete startet. Und da kriegen wir ja auch schon den ersten Eindruck von, okay, Realität und Film verschwimmen hier ein bisschen. Dann beim Höhepunkt von dem Film ist natürlich auch die bei dem Raketenstart ein Erdbeben, wo das Set zusammenbricht, wo ihr das Leben rettet. Und dann natürlich am Ende, ja. So, Julian, du
Ja,
wolltest noch was erzählen. Tut mir
kurz
leid.
davor, also ich muss mich zurückhalten am Ende, als sie in den Hyperspace geht, dieses das Ende von den Star Wars Credits. Das hat halt perfekt da reingepasst. Nee.
Habe ich tatsächlich aber auch gedacht. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist auch eine ganz klare Anspielung an Star Wars, was natürlich auch filmhistorisch ein sehr relevanter Film ist.
Meine Frage an dich, Lukas, ist, was ist deine Lieblings-Chiyoko? Das heißt, von den Rollen, die sie gespielt hat, welche magst du am liebsten? Wir haben eine große
Die Frage
Auswahl.
ist so ein bisschen, die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie die Sachen zusammenhängen, weil ich finde, Ninja Chiyoko
Ja,
ist schon
Ninja Chiyoko
beste.
ist Beste, genau. Auf Platz 1 bei mir. Liebe sie. Also die Szene mochte ich richtig gerne. Die bisschen Action, aber auch Outfit und wie cool sie da wirkte.
Wobei man dann natürlich sagen muss, ist das dieselbe Figur wie die Prinzessin. Es verschwimmt ja dann alles ein bisschen.
Platz 2 ist bei mir Gefängnis Chiyoko.
Ist ja aber auch Ninja Chiyoko, oder?
Nee, oder? Das war doch zwischendrin, wo sie
Kann
dann.
schon sein.
Ja,
Ja.
aber auf jeden Fall genau. Das sind so die zwei Sachen. Aber fand ich nur ganz lustig, weil wir hatten ja dann ganz, ganz viel. Ich mochte auch ihr Outfit sehr gerne, wo man jetzt auch nicht wusste, als es war ja der erste Film, wo sie dann am Schluss ja gerannt ist zum Zug. Aber was auch so vielleicht hätte ihr Outfit sein können zu der Zeit, was ja vielleicht auch so 10er, 20er Jahre ist oder so weiter mit dem Hut und so weiter, gefällt mir auch ganz gut. Ja,
Mit
aber
dem Hut gefällt gut.
ja. Also auf jeden Fall Ninja Chiyoko Highlight. Richtig, sind wir uns einig.
Ja.
Gut, das war auf jeden Fall so der Film. Als ich dann rausgegangen bin, habe ich ja gesagt, bisschen ambivalent. Hab mich gefreut auf jeden Fall mit dem Actress. Ist, was ich schon erwartet habe, nicht mein Lieblings-Satoshi-Kon-Film. Das wird weiterhin Perfect Blue sein.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin reingegangen mit der Idee, das ist mein Lieblings-Satoshi-Kon-Film. Ich bin rausgegangen und war mir nicht mehr sicher, was sich negativer anhört, als es gemeint ist, weil ich glaube, Satoshi-Kon hat nicht einen schlechten Film gemacht. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob Millennium Actress wirklich mein Liebling ist.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt überlegen würde, dass es auf Platz 2 ist, weil mir Paprika dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig einen Faden durch das Ganze hat. Also für mich so ein bisschen, könnte ein bisschen zusammenhängender in Anführungsstrichen sein. Und Tokyo Godfathers hat halt nicht dieses coole Gimmick so sehr von Satoshi Kon. Das finde ich dann halt ein bisschen schade. Auch wenn es an sich ein guter Film so ist, aber da fehlt mir leider dann so ein bisschen diese Satoshi Kon-esken Dinge. Ja, und Paranoia Agent muss ich halt gucken, ist auch eine Serie, ist was anderes. Ja, das wird auf jeden Fall ein Film sein, wo ich Bock habe, den nochmal zu sehen. Bei jetzt Perfect Blue hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es jetzt so ein Film war, wo ich den auf. Also, weil es ein guter Film war, würde ich den nochmal sehen, aber nicht, weil ich denke, dass es ein Film ist, der sich richtig krass anbietet, den nochmal zu sehen. Aber hier ist es irgendwie schon so, dass ich dann, glaube ich, nochmal mit anderen Erwartungen, als auch so ein bisschen, wie halt der Film aufgebaut ist, mich daran nochmal besser ergötzen kann. Aber hat Spaß gemacht. Also war eine tolle Woche. Satoshi Kon Filme, habe ich richtig Bock gehabt. Hab einen neuen Soundtrack, den ich mir in die Playlist reinmachen kann. Jetzt auch nochmal dran erinnert, dass ich vielleicht auch mal schaue, was der Herr, der den Soundtrack gemacht hat, noch so an sich, weil er auch mal in der elektronischen Band und so weiter war. Vielleicht findet man da auch noch mal gute Songs. Und Chiyoko als Charakter, Schauspiel finde ich weiterhin gut. Muss auch sagen, dadurch, wie das Ganze geendet ist, hat mich gar nicht so berührt, wie ich es gedacht hätte in meiner Lebensphase gerade, wie das so war. Da sind so ein paar auch private Sachen gewesen, wo ich dachte, okay, in der Szene hat mich ein bisschen gewundert, dass es mich nicht sofort berührt hatte. Ich weiß nicht, woran es lag, ob jetzt Chiyoko dann doch nicht zu krass für mich charakterisiert wurde, weil es halt alles eher so stärker vielleicht auch in der metaphorischen Ebene war. Das ist halt nicht so, hier, so fühlt sie sich, so ist es gerade. Weiß ich jetzt nicht. Aber von den Filmen gibt es leider einfach viel zu wenige, weil halt Satoshi Kon zu früh gestorben ist, weil zu wenige versuchen, was vielleicht ein Satoshi Kon versucht hat. Und ich habe ja schon am Anfang, damit bin ich ja eingestiegen, dass Anime-Film manchmal doch zu sehr Anime ist, anstatt Film. So böse es manchmal klingt. Das habe ich ja auch durchgezogen, durch halt die Reihe in Ghibli, dass man schon merkt, Ghibli-Filme, auch wenn es so vielleicht Klischee ist, dass halt die Leute nur Ghibli-Filme so ein bisschen kennen, wenn sie ein bisschen Anime kennen, aber ist halt schon was anderes als auch moderne Anime-Filme. Paar Ausnahmen bestätigen auf jeden Fall die Regel. Und ja, mir hat der Film auf jeden Fall ganz gut gefallen, dass ich auch zumindest mit dir den sehen konnte. Aber es war auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe.
Ja, wie gesagt, für mich großartiger Film, war lange auf Platz 1 für mich. Ja, ist auf jeden Fall sehenswert.
Das auf jeden Fall. Also alle Satoshi Kon-Filme sollten wir, glaube ich, mal gesehen haben.
Und weil ich sonst nicht loswerde, weil es einfach keine Möglichkeiten mehr gibt, das ist der Film, der am besten zeigt, dass der Academy Animes einfach scheißegal sind, weil es gibt keinen oscar-baitigeren Film als diesen.
Ja, das Problem
So.
ist, weil die sich nicht mit japanischem Kino auskennen.
Ja,
Die
natürlich,
ganzen
natürlich.
Referenzen, wer die Schauspielerin darstellen sollte.
Nee, das Problem ist einfach, dass sie nie davon gehört haben, wahrscheinlich. Anyways, Julian, hast du noch was zu sagen?
Nein.
Und sonst würde ich mich nämlich schon mal verabschieden. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList.
Ich war der Julian, mich findet man Lukol, Lukeol auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.